Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Techno goes UNESCO. Die Berliner Technokultur bekommt heute den immateriellen Kulturerbetitel offiziell verliehen. Aber bringt das eigentlich was gegen das aktuelle Kupfsterben? Das fragen wir gleich hier im Kompressor. Außerdem geht es um einen satirischen Fotobildband über pädophile Priesterfantasien. Herzlich willkommen. Die UNESCO verleiht heute Nachmittag in Wiesbaden Ehrungen für 6 deutsche Neuaufnahmen in das immaterielle Kulturerbe der Menschheit. Mit dabei die Berliner Technokultur, und das sticht schon heraus. Also wenn man sich vor allen Dingen mal die anderen Geehrten anschaut, das Bergsteigen in Sachsen ist da dabei, die Finsterwalder Sangestradition oder auch die hessische Schwelmer Weißstickerei. Ja, also ich finde es eigentlich ulkig, wenn ich mir einen volltätowierten Berliner Techno-Club-Veteran neben einer Schwelmer Weißstickerin in Wiesbaden vorstelle. Aber Spaß beiseite, die Berliner Techno-Szene hat nämlich eigentlich ganz andere Sorgen angesichts des fortschreitenden Clubsterbens in der Hauptstadt. Und damit befasst sich Laura Aha aus der Deutschlandfunk Kulturredaktion Tonart immer wieder. Hallo und willkommen im Studio.
Hallo.
Ja, Laura, wie kam es denn eigentlich dazu, dass die Berliner Techno-Kultur von der UNESCO aufgenommen wurde?
Ja, also hinter diesem Antrag, da steckt federführend Rave the Planet. Das ist quasi die Nachfolgeorganisation von der Love Parade, kennt man. Dr. Motte ist da irgendwie auch eins der Gesichter. Generell geht es bei diesem Unterfangen um so eine formale Anerkennung und Wertschätzung. Also die besondere Bedeutung der Technokultur für Berlin soll so eben auch von offizieller Seite gewürdigt werden. Denn auch wenn die Wurzeln von Techno natürlich auch in Detroit liegen unter anderem, hat sich das, was wir aber heute als elektronische Clubkultur kennen, ja vor allen Dingen auch in Berlin entwickelt. Und diese Art der Technokultur, die Clubs eben als tolerante Freiräume für ganz unterschiedliche Menschen begreift, die ist ganz einzigartig in der Welt und hat eben auch viel zu diesem kosmopolitischen Image Berlins beigetragen, mit dem die Stadt ja heute auch so gerne ihr Stadtmarketing betreibt. Die Berliner Clubs sind deshalb bereits ja auch schon als Kulturinstitution anerkannt, und diese Aufnahme in die UNESCO-Liste, die scheint jetzt daher auch nicht so abwegig eigentlich.
Nee, gar nicht. Was bedeutet die Aufnahme für die Clubkultur selbst? Also gibt es dafür jetzt zum Beispiel auch Geld oder sind das nur die Lorbeeren?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich finde es vor allen Dingen erstmal wichtig zu betonen, dass wir hier von der nationalen Liste des immateriellen Kulturerbes sprechen. Es geht also nicht um das UNESCO-Weltkulturerbe, wie das oft so in der Berichterstattung auch so fälschlicherweise hieß. In diesem bundesweiten Verzeichnis sind aktuell 150 Formen gelebter Kultur drin, also aus ganz verschiedenen Bereichen, Tanz, Theater, Musik, Handwerk, Naturwissen. Und das Ziel von dieser Liste ist, dass eben so eine gewisse Vielfalt und Kreativität kultureller Ausdrucksformen wiedergespiegelt werden soll. Und deswegen, ja, wir hatten gerade schon so ein paar Kuriositäten gehört, steht die Berliner Technokultur da jetzt eben aktuell auch neben der ostfriesischen Teekultur, der Genossenschaft, Wissenschaftsidee oder der Westerwälder Töpfertradition. Selbsterklärtes Ziel ist es, die gesellschaftliche Bedeutung dieser Kulturform für Deutschland hervorzuheben und diese kulturellen Traditionen eben zu bewahren.
Ja, ist natürlich immer die Frage, wie man das dann macht. Also gerade scheint es ja angesichts des aktuellen Clubsterbens notwendig zu sein, dass da was passiert. Mhm. Wie geht es der Berliner Technokultur aktuell? Was könnte auch dann diese Anerkennung an der Situation verbessern?
Ja, es geht der Clubkultur nicht so gut gerade. Also ich finde, es sind tatsächlich sogar aktuell ziemlich düstere Zeiten für die Clubs in Berlin, wenn man sich mal so anschaut, ja, was gerade so passiert. Also Anfang des Jahres hat ja schon das Mensch Meier geschlossen. Im Dezember wird in der Kreuzberger Institution Watergate nach 20 Jahren die letzte Party gefeiert. Der Club Renate wird Ende 2025 schließen. Das About Blank kämpft aktuell ums Überleben. Also das sind ja alles Clubs, die groß sind und die auch namhafte Institutionen sind, die die Clubkultur in Berlin in den letzten 20 Jahren einfach maßgeblich geprägt haben. Und klar kann man sagen, Corona, das war ein Einschnitt, der jetzt auch alles einfach verändert hat. Aber die Folgen, was man jetzt einfach sieht, das sind ja auch Probleme, die einfach vor der Pandemie schon bestanden haben und die jetzt eben einfach dadurch schneller an die Oberfläche gekommen sind. Also ich finde es generell so ein bisschen problematisch, dass Berlin häufig so ein bisschen durch so eine rosarote Brille betrachtet wird. Also es heißt immer so, es geht hier noch so viel freier zu, die Politik ist liberaler und die Mieten, die sind ja auch noch verhältnismäßig günstig.
Naja.
Ne, aber das stimmt natürlich im Vergleich jetzt mit London oder New York, wenn man sich solche Städte anguckt. Aber wenn es so weitergeht, dann steuert Berlin halt auch darauf zu, genauso wie diese Städte halt auch einfach zu werden.
Und da wird der Senat jetzt wohl kaum sagen, oh, jetzt haben wir aber die Liste und jetzt machen wir das alles so rückgängig oder wie sieht es
ja,
aus?
Ja, schön wäre es. Also ich meine, es sind halt, wäre eine schöne Hoffnung, es bleibt halt irgendwie abzuwarten. Also die Gründe für die Schließung dieser Clubs sind natürlich vielfältig und zum Teil auch unterschiedlich, kann man jetzt nicht alles miteinander vergleichen, aber die Kernprobleme sind schon auch stadtpolitische Versäumnisse, es sind unkontrolliert steigende Mieten, es ist fehlender Verdrängungsschutz. Und ja, ob daran jetzt diese Urkunde heute was ändern wird, da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher.
Noch dazu in Wiesbaden. Ja, also du würdest sagen, das ist jetzt eine reine Symbolwirkung oder geht es vielleicht doch darüber hinaus?
Also es ist in der Tat eine Symbolwirkung, aber vielleicht ist das ja auch gar nicht so schlecht. Also ich denke, es ist schon einfach gut, dass dieses Thema jetzt so viel öffentliche Aufmerksamkeit bekommt, weil viele Medien einfach darüber jetzt berichten und dadurch vielleicht auch einfach Außenstehende ein bisschen besser verstehen können, dass es eben bei der Berliner Technokultur um sehr viel mehr geht als um nur Hedonismus. Diese Ehrung würdigt ja die herausragende kulturelle Bedeutung von Technokultur für Berlin und ihre Rolle für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, heißt es da in der Pressemitteilung. Also es geht eben um Werte, es geht um Vielfalt, es geht um Weltoffenheit. Techno hat ja seine Wurzeln auch in der queeren Community zum Beispiel. Deswegen sind die Clubs als Safer Spaces besonders für marginalisierte Menschen natürlich auch wichtig und unbedingt schützenswert. Ja, und ich finde, so Symbolwirkung ist dann vielleicht vor diesem Hintergrund gar nicht unbedingt zu unterschätzen. Und natürlich sind außerdem auch mit diesem Status ja doch auch gewisse konkrete Vorteile verbunden. Also zum Beispiel, wenn es jetzt um den Zugang zu staatlichen Fördergeldern geht, was man ja auch einfach gerade während der Pandemie gesehen hat, dass das heute einfach immer wichtiger wird, einfach dass Clubs halt auch einfach staatlich da unterstützt werden in ihrem Überleben. Ja, also von daher ist es gut, dass es Aufmerksamkeit bekommt, aber ob das jetzt dabei helfen wird, die Clubs aktiv vor der Verdrängung zu schützen, wird sich natürlich zeigen.
Vielleicht hört ja der Kultursenator auch jetzt zu. Die Berliner Technokultur wird von der UNESCO aufgenommen. Heute gibt es aus diesem Anlass die offizielle Ehrung in Wiesbaden. Die Berliner Clubs freuen sich und hoffen auf positive Effekte. Und das war Laura Aha aus der Tonart-Redaktion. Vielen Dank.
Dankeschön.
Römisch-katholische Fotoromane, wer sich darunter wenig vorstellen kann. Ja, es geht um Pfarrer, um Messdiener, um Kirchenfreizeiten, um Homoerotik und pädophile Fantasien. Aufbereitet in einem neuen Schmöker namens Das Ei des Kolumbus und mit dem ausgestattet, was man früher Penela-Humor genannt hat. Eine Mischung aus Madheft und Titanic, allerdings mit ernstem bzw. realem Hintergrund. Geschöpft wurde da aus einem Bilderfundus längst vergessener Messdiener-Magazine, katholische Heftchen und Büchlein, die es wirklich gab, mit Titeln wie Am Scheidewege, Leuchtfeuer Ministrant, Unser Kuckloch, allen Ernstes, oder auch Peter legt die Latte höher. Autoren und Monteure der Fotoromane sind Titanic-Urgestein Gerhard Henschel und Satiriker und Filmemacher Wenzel Storch. Und den begrüßen wir jetzt im Kompressor. Hallo und willkommen.
Ja, hallo.
Ja, Wenzel Storch, Sie selbst sind ja erzkatholisch aufgewachsen und haben diese Heftchen als Kind gelesen und sogar gesammelt. Also was hat das mit Ihnen gemacht und Sie letztlich zu diesem Buch inspiriert?
Also als Kind kannte ich eigentlich nur Leuchtfeuerministrant. Also ich bin als Messdiener sozusagen eingerückt da war ich in der 5. oder 6. Klasse und da lag dieses Messdiener-Fachorgan, lag dann umsonst in der Sakristei aus. Und das war eigentlich ein relativ langweiliges Heft. Und da ich gegen meinen Willen am Altar stand und Messdiener eigentlich gar nicht sein wollte, weil ich in der 5., 6. Klasse natürlich dann so Alice Cooper gut fand oder Slade und T-Rex und dann nicht da im roten Rock am Altar stehen wollte, hat man dieses Magazin eigentlich auch so ein bisschen verachtet. Da waren dann auf der Rückseite dann so sehr langweilige Witze, die so von der Art so ein bisschen an die Witze-Seite der Bäckerblume erinnerten. Und auf diese Buben- und Messdiener-Zeitschriften, die die Grundlage für das Buch, also die optische Grundlage waren, da bin ich erst sehr viel später gestoßen tatsächlich. Also unser Guckloch war mir damals noch nicht bekannt und Am Scheidewege auch nicht. Aber wenn man dann eben so katholisch aufwächst, dann verlässt einen das auch über die Folgejahre nicht. Und ich hatte dann ja irgendwann diesen Gedanken, vielleicht mal hinter dem Rücken der Kirche eine Art römisch-katholischen Propagandafilm zu drehen. Und so ist dann mein erster Film, Der Glanz dieser Tage, auch entstanden, der so eine Art Messdiener-Report geworden ist, wo ich dann versucht habe, so ein römisch-katholisches Zauberland heraufzubeschwören, also so eine Art Messdiener-Schlaraffenland.
Also bevor wir uns die einzelnen Exemplare nochmal genauer anschauen, dieser Zeitschriften, Sie haben ja aus den Fotos eben in diesen Zeitschriften und den Büchern zusammen mit Gerhard Hensche da Bildgeschichten jetzt gemacht mit neuen Texten, so ein bisschen wie Bravo, Foto Love Story früher, natürlich gehaltvoller komponiert und eben auch betont witzig. Wie sind Sie da vorgegangen?
Also der Auslöser war eigentlich der, dass ich über den Berthold Lutz, der dieses von Ihnen ja gerade erwähnte Buch Peter legt die Latte höher geschrieben hat, eine sechsteilige Serie für Konkret geschrieben habe. Und in der Folge dieser Serie gab es dann ein Angebot vom Schauspiel aus Dortmund, so einen bunten Berthold-Lutz-Abend auszurichten. Dann habe ich ein Theaterstück geschrieben und dann haben wir so eine bunte Berthold-Lutz-Revue auf die Bühne gebracht, wo wir so die besten und witzigsten Stellen aus diesen Aufklärungs- und Anstandsbüchern, die der geschrieben hatte, versucht haben, auf die Bühne zu bekommen. Und das lief dann eine Weile und wurde dann immer wieder verlängert und war recht gut besucht. Und in der Probenzeit habe ich dann immer mal wieder, weil dieser Berthold Lutz auch der Chefredakteur dieser Zeitschrift Unser Guckloch war, nach alten Gucklöchern gefahndet. Habe also auf so Gebrauchtbuchplattformen immer mal wieder den Namen Unser Guckloch eingegeben. Und so bin ich dann, habe ich dann so ganz mühsam immer mal wieder so Einzelhefte aufgetrieben. Das war nicht sehr leicht. Und eines Nachts, ich war dann ein bisschen angetrunken, war dann das Glück bei mir und dann habe ich Treffer auf Treffer gehabt, weil ein pensionierter Priester ganze Jahrgänge Unser Guckloch am Scheidewege, und die haben ja alle auch so schöne Namen, diese Magazine, ganze Jahrgänge dort eingestellt hatte. Und da ich angetrunken war, habe ich gar nicht genau hingeguckt und habe immer kaufen, kaufen, kaufen gedrückt. Also man konnte immer ganze Jahrgänge gleich kriegen. Die kosteten, glaube ich, 3 Euro. Und dann kamen 2 Wochen später 2 große Kartons mit diesen Heften zu mir nach Hause. Und ich hatte dann die Freude, einen kleinen Betrag von, ich glaube, 300 Euro für das alles zusammen an die Pax Bank überweisen zu dürfen. Das ist so eine Kölner Bank von Priestern für Priester. Und dann hatte ich dieses Material, war von dem Inhalt ziemlich überwältigt und dachte, das müsste man eigentlich, da das ja optisch so ein Teil der Kulturgeschichte auch ist, also so eine versunkene Welt, von der ja gar keiner mehr etwas weiß, das müsste man eigentlich zugänglich machen. Und dann ist natürlich die nächste Frage, wie kann man das machen, dass das einigermaßen unterhaltsam ist, weil das ja auf seine Art sonst redundant auch ist. Und da fiel mir Gerd Henschel ein, dem habe ich das vorgetragen, dass ich eben im Besitz dieser 2 Kartons bin. Der war völlig begeistert, hat mich dann zu sich geladen und dann habe ich also die interessantesten Bilder fotokopiert und der hat da in seinem Schreibatelier so einen riesigen, ich würde mal fast sagen, Konferenztisch. Und da haben wir das Material dann erstmal ausgebreitet und sortiert nach so verschiedenen Themen, also Messdiener in Massen, Einzelmessdiener, gläubige, kniende Priester und so weiter. Und dann haben wir angefangen, den ersten Roman dazu zu komponieren.
Ich kann mir das wirklich lebhaft vorstellen, zumal Henschel mit dem Wort oder mit dem Magazin Titanic ja in Verbindung steht, natürlich. Und beim Lesen kam es mir auch ein bisschen vor wie früher Titanic-Seiten. Ich möchte nochmal den Berthold Lutz zitieren, den Sie gerade ja erwähnt haben. Aus einem seiner Hefte oder beziehungsweise Bücher, Erstlingswerk, Die leuchtende Straße, Zitat daraus: Manchmal kommt es auch vor, dass das männliche Glied, das ebenfalls zu den Geschlechtsorganen gehört, besonders stark durchblutet wird. Das ist dann so ein unangenehmes Gefühl. Ja, und Sie kommentieren das dann so: Es sind Stellen wie diese, also im Anhang, die Berthold Lutz als Kenner der Erektion und gleichzeitig als Frohnatur ausweisen, die der Schöpfung ihre Narreteien nicht krumm nimmt. Also, Wenzel Storch, Ironie ihrerseits, aber war das wirklich komisch damals? Hat man darüber gelacht?
Naja, das schillert so. Das ist so eine zweischneidige Sache. Vieles ist lustig. Gleichzeitig passiert da sowas, wie das früher bei so ganz doofen Kabarett-Vorführungen immer in den Fernsehzeitungen stand. Da hieß es dann immer, da bleibt einem das Lachen im Halse stecken. Mhm. Und in diesem Fall ist es dann eben tatsächlich so, weil man das dann oft ja wirklich gar nicht glauben kann. Also ein Buch mit Peter legt die Latte höher zu betiteln, das auf den Schutzumschlag zu schreiben und dann unten drunter noch ebenfalls auf den Schutzumschlag ein Buch für Jungen zum Größerwerden. Das allein ist schon so, dass man es nicht ganz glaubt. Und dann ist ja auf dem Cover so ein junger Mann abgebildet, so ein 16-, 17-Jähriger, der über eine Hochsprunglatte springt und dem Betrachter praktisch so mit den mit dem Hinterteil ins Gesicht springt. Das ist also auf eine Art gestaltet, dass man sich einfach nur die Augen reibt und man weiß nicht recht, was dahinter steckt.
Also jeder Psychologe hat natürlich helle Freude daran. Ja, gleichzeitig hat es einen verdammt ernsten Hintergrund. Ihr Co-Autor Gerhard Henschel schreibt über diese Zeitschriften, die damals erschienen sind. Sie waren, da gibt es nichts zu beschönigen, von Pädophilen für Pädophile hergestellte Masturbationsvorlagen.
Also da bin ich nicht so ganz Gerd Henschels Meinung, weil ich mir nicht so ganz sicher bin, was wirklich dahinter steckt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele dieser Autoren das so ein bisschen ohne Arg geschrieben haben, dass so unterschwellig so ein, Autoren, die ständig mit kleinen Buben und Messdienern und katholischen Freizeitaktivitäten zu tun haben, dass die dann in so einer Bubenzauberwelt praktisch leben und dass dann so ein bisschen die Pferde mit denen durchgehen. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass das immer alles Pädophile sind.
Das ist aber eine sehr fast schon romantisierende Betrachtung, denn, das muss man schon sagen, heute wissen wir von tausendfachem realem Missbrauch in der Kirche, von tausenden Opfern, pädokrimineller Priester. Und da muss man sich natürlich schon fragen, wie vergnüglich das Thema am Ende ist.
Naja, wirklich vergnüglich ist das Thema an sich natürlich nicht. Und das ist nur bei, wenn man jetzt mal so einen Autor nimmt wie Bertolt Lutz, man kann es an den Büchern natürlich nicht wirklich festmachen, was dahinter steckt. Also der Verdacht springt einem also praktisch ins Gesicht natürlich. Dem das jetzt einfach so nachzusagen, habe ich vermieden in dem Text. Ich habe aber ja sehr viele Beispiele sozusagen. Es ist ja sehr viel O-Ton eingearbeitet in den Text, wo man sich dann sehr schön ein Bild eigentlich machen kann. Mhm. Und wenn man das Bildmaterial durchblättert, ist das auf seine Art ja eigentlich auch eindeutig.
Ist das trotzdem für Sie ein Stück persönliche Aufarbeitung auch dieser Zeit? Sie haben ja gesagt, dass Sie nicht freiwillig am Altar standen.
Naja, dass man darunter gelitten hat, unter dieser Repression, auch unter dieser katholischen Sexualmoral, die ja diese Bücher, das ist ja die zweite Ebene, die da auch drin ist, dieses Repressive, die das alles durchzieht, dass man darunter gelitten hat, das alles grauenhaft fand. Das ist dann ja irgendwann erledigt für einen. Also so mit 25, 30 oder so leidet man da ja nicht mehr drunter, weil das in der Vergangenheit liegt. Und trotzdem ist es so ein bisschen so wie dieser Spruch, der, glaube ich, von Harald Schmidt stammt, der ja auch Messdiener war, einmal Katholik, immer Katholik. Man wird es dann doch irgendwie nicht los und so ein gewisses Interesse ist ja bei mir nach wie vor da.
Ja, und Sie haben sich eben entschlossen, es auch von der komischen Seite zu sehen, die ja unzweifelhaft vorhanden ist. Römisch-katholische Fotoromane in dem Band Das Ei des Kolumbus, 128 Seiten, 30 Euro. Und Autoren sind eben Gerhard Henschel und Wenzel Storch, der uns diese Geschichte hinter dem Buch erzählt hat. Herzlichen Dank dafür.
Ja, ich danke auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten
mit Ben Ebeling.
In der vergangenen Woche war der britische Sänger Liam Payne von der Band One Direction nach dem Sturz vom Balkon eines Hotelzimmers in Buenos Aires gestorben. Jetzt könnte das Rätsel um den Tod des 31-Jährigen gelöst sein. US-Medienberichten zufolge haben erste toxikologische Tests ergeben, dass sich mehrere Drogen in seinem Körper befanden. Demnach soll ein rosa Kokain genannter Drogencocktail gefunden worden sein. Dieser habe unter anderem Kokain, Ketamin und MDMA enthalten, heißt es. Die Veröffentlichung der finalen Befunde der toxikologischen Untersuchung wird erst in einigen Wochen erwartet. Manfred Krug begeisterte als Schauspieler, Jazzsänger und Entertainer in der DDR ein Millionenpublikum. Nach seiner Übersiedlung 1977 wurde er auch in der Bundesrepublik zum Publikumsliebling, zum Beispiel als Anwalt in der Serie Liebling Kreuzberg oder als Tatortkommissar. Heute Abend wird das Manfred-Krug-Archiv an der Akademie der Künste in Berlin feierlich eröffnet. Fotos von Filmen und Auftritten, private Briefwechsel und Tagebücher geben Einblicke in sein Leben und Schaffen. Seine Tochter Fanny Krug sagte im Deutschlandfunk Kultur, es sei ihr wichtig, dass die Erinnerungsstücke gut aufbewahrt würden und dass sich Fachleute damit auseinandersetzen könnten.
Und dann nur wirklich ein Anfang. Da ist noch sehr, sehr viel zu tun und das kommt alles an die ADK. Und im Moment bin ich diejenige, die damit betraut ist, Seite für Seite zu lesen, bevor ich das dann weitergebe. Weil manchmal sind auch Sachen, die möchte man gar nicht in der Öffentlichkeit haben. Das sind nur sehr, sehr wenige Seiten, aber gibt's auch.
Fanny Krug im Deutschlandfunk Kultur. Ein Museum soll helfen, Einwanderung als Teil der deutschen Geschichte zu verstehen. Nun steht fest, wie es heißen wird. Das in Köln geplante Deutsche Integrationsmuseum soll den Namen Museum Selma tragen. Das teilte der Museumsverein Domit mit. Der Name verbinde einen keltischen Begriff für schöne Aussicht mit arabischen Begriffen, die Harmonie und Frieden bedeuteten. Das Projekt wird von Land und Bund mit rund 44 Millionen Euro gefördert. Für die Architektur und die Gestaltung der Ausstellung laufe derzeit ein Vergabeverfahren. Der Siegerentwurf soll im kommenden Frühjahr bekannt gegeben werden. Der Tech-Milliardär Elon Musk liebt, wie er selbst sagt, den Film Blade Runner 2049. Deshalb ließ er eine Szene daraus in die Vorstellung eines Robotertaxis seines Unternehmens Tesla einbauen. Nun hat die Filmproduktionsfirma Alcon Tesla und Musk verklagt. Man habe eine Anfrage, ob das Bild bei der Präsentation verwendet werden dürfe, abgelehnt, hieß es. Zur Begründung verweist Alcon auf die politischen Aktivitäten von Musk und auf sein Verhalten, das manchmal in Hassrede abdrifte. In dem Film von 2017 wird ein selbstfahrendes Auto mit künstlicher Intelligenz in einer apokalyptischen Welt gezeigt. Auch Teslas Robotaxi soll einmal Fahrgäste befördern. Ohne Mensch am Steuer.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Der Erfolgscomic Am liebsten mag ich Monster hat einen zweiten Teil bekommen. Wir schauen uns die preisgekrönte Geschichte gleich an. Im Studio weiter Max Oppel. Hallo zusammen. Emil Ferris hatte noch was auf der Liste stehen. Der erste Teil des Comics, Am liebsten mag ich Monster, war bereits 2017 in den USA erschienen, wurde international gefeiert, hat gleich zahlreiche Preise bekommen. Art Spiegelman soll damals gesagt haben, Ferris' Comic habe Rhythmus und Syntax des Mediums grundlegend verändert. Jetzt, 6 Jahre später, ist auch der zweite Teil der Geschichte erschienen und unsere Kritikerin und Comic-Expertin Jule Hoffmann hat ihn für uns gelesen. Hallo.
Hallo.
Ja, also Jule, du warst ja schon vom ersten Teil begeistert, erinnere ich mich. Also ruf uns nochmal jetzt ins Gedächtnis, worum geht's in dieser Monstergeschichte von Emil Ferris?
Ja, der Comic ist quasi das Faksimile eines College-Blogs oder auch Skizzenbuchs der 10-jährigen Karen Rice, die davon träumt, ein Werwolf zu sein. Sie liebt quasi alles, was mit Horrorfilmen und Gruselzeitschriften zu tun hat. Sie zeichnet auch regelmäßig die Cover von Gruselzeitschriften ab in diesem Skizzenbuch. Und sie wächst im Chicago der 60er Jahre auf, zusammen mit ihrem älteren Bruder Dees und ursprünglich auch mit ihrer Mutter, die aber an Krebs gestorben ist. Und nachdem eines Tages ihre Nachbarin Anka Silverberg unter mysteriösen Umständen ermordet wurde, fängt sie an zu ermitteln und findet dann Kassetten, auf denen Anka ihre Geschichte eingesprochen hat. Und so kommt raus, dass diese Nachbarin eine Holocaust-Überlebende war. Und damit steigt der Comic quasi hinab in die Abgründe der Nazi-Verbrechen in so Rückblenden. Und es werden auch andere sehr harte Themen verhandelt, wie Kinderprostitution. Es geht um Armut und auch um das tief rassistische Amerika der 60er Jahre, in dem Karen aufwächst.
Und dann eben auch noch ein Monster. Also das klingt alles sehr düster.
Ja, ist es tatsächlich auch auf eine Art. Aber gleichzeitig wird es sehr einfühlsam erzählt, mit sehr viel Liebe und Sympathie für diese Aussätzigen und Gejagten der Gesellschaft, sage ich mal, die so das Personal im Comic stellen. Es gibt zum Beispiel Franklin, das ist ein großer schwarzer Junge, der Karen an Frankensteins Monster erinnert, der später auch nach einer Transition zu Françoise wird. Es gibt Sandy, ein sehr abgemagertes, blasses Mädchen, fast so eine geisterartige Erscheinung, die in bitterer Armut lebt und immer hungrig ist. Es gibt Mr. Chuck, den Nachbarn, der nie ohne seine Bauchrednerpuppe aus dem Haus geht und ein Glasauge hat. Und es gibt die einsame Mrs. Gronin mit toupierten Haaren und Kunstnägeln, immer Kette rauchend, die im obersten Stockwerk von Karens Haus wohnt und deren Gangsterboss-Ehemann im Knast sitzt. Also alles so Figuren, die irgendwie so einer Halbwelt entstiegen zu sein schienen. Und im Zentrum steht eben Karen, die Monster liebt und sich zum Mädchen hingezogen fühlt und die nirgends reinpasst, wie auch Emma Ferris in einem Interview beschrieben hat.
And the experience of her life is that she is female. She is part Native American. She's part Mexican. She's part hillbilly. These are not things in the United States that are particularly respected origins. She knows that. She knows that she is poor. She knows that she doesn't fit in because she loves monsters and likes girls. So she can't write inside the lines. She has to challenge that. She has to be free. And this book is like a from the perspective of her own freedom.
Also Ferris sagt, Karen hat einen teils mexikanischen, teils indigenen, teils Hillbilly-Hintergrund. Sie ist weiblich, sie wächst in Armut auf und sie weiß, dass sie für ihre Freiheit kämpfen muss. Das sind alles autobiografische Themen von Ferris. Auch sie wollte als Kind lieber ein Monster werden als eine Frau. Das sagt sie auch in Interviews, was ich einen sehr interessanten Gedanken finde. Also dieses Monstersein quasi als Ausweg aus der binären Geschlechterkonstruktion und auch als Schutz vor sexueller Gewalt letztlich. Also Ferris feiert alles Queere und Abweichende, Andersartige. Und sie begründet damit auch ihre formalen Entscheidungen im Comic. Also dass sie auch da eben abweichen musste, zum Beispiel nicht in Kästchen zu zeichnen.
Und das bedeutet, es setzt sich von anderen Comics ab. Also wie hat Ferris ihr Werk dann jetzt visuell gestaltet?
Also zuvörderst muss man sagen, dass sie alles mit Kugelschreiber gezeichnet hat und schraffiert hat. Vollkommen wahnsinnig, was für eine Arbeit da drin steckt. Die Seiten wechseln dann so zwischen lässig hingekritzelten Szenen und Skizzen und dann zu fast fotorealistischen, ganzseitigen Zeichnungen, wo die Figuren einem wirklich so in die Augen zu schauen scheinen aus den Seiten heraus, wo es dann wirklich spooky wird, sage ich mal. Und ästhetisch erinnert das Ganze sehr an die Underground-Comics der 60er und 70er Jahre, also genau die Zeit auch, in der die Handlung spielt. Und auch, glaube ich, die Comics, die Ferris am meisten geprägt haben, die sie selbst gelesen hat damals. Sehr cool sind zum Beispiel die abgezeichneten Cover eben von Trash- und Gruselzeitschriften. Da sieht man dann stark geschminkte, panische Frauen mit riesen Brüsten in den Fängen irgendwelcher Kreaturen. Und durch diese Rahmung im Comic, dass eine 10-Jährige die Cover abgezeichnet hat, gibt es auch nochmal so einen anderen Blick auf den Sexismus, der da eigentlich drinsteckt. Das fand ich einen sehr gelungenen Kunstgriff. Und faszinierend fand ich auch, wie Ferris diese Horror-Trash-Ästhetik im Comic mühelos mit griechischer und römischer Mythologie zusammenbringt und eben auch mit zahlreichen berühmten Kunstgemälden, weil Karen regelmäßig ins Art Institute in Chicago geht und in ihrem Skizzenbuch berühmte Gemälde abzeichnet, zum Beispiel von Delacroix oder Cranach, dem Älteren.
Der zweite Teil ist ja nun jetzt auch der letzte Teil. Also ist das Werk damit rund und abgeschlossen, kann man das sagen?
Für mein Empfinden hätte es echt tatsächlich fast einen dritten Teil geben können, trotz des Umfangs, den das Werk jetzt schon hat. Ich hatte am Ende ein bisschen das Gefühl, dass vieles gar nicht auserzählt wurde. Karen findet immer mehr Geheimnisse heraus, vor allem über ihre eigene Familie. Also ohne jetzt zu viel zu verraten, es sickert so langsam durch, dass ihr geliebter Bruder Dees, die einzig ihr verbliebene Vertrauensperson, sich schwerer Verbrechen schuldig gemacht hat. Also er entpuppt sich quasi so ein bisschen als reales Monster und man ist eigentlich in der Erwartung dieses schmerzhaften Bruchs zwischen den beiden. Das spitzt sich dann immer weiter zu und ich finde, für meinen Geschmack ist es am Ende ein bisschen zu schnell aufgelöst.
Oh. Vielleicht aber doch noch ein Werk zu Emil Ferris. Die war ja bis 2017 eigentlich völlig unbekannt und dann hat sie dieses Meisterwerk plötzlich mit Mitte 50 erst vorgelegt. Also wie kam das? Was ist ihre Geschichte dahinter?
Ja, da gibt es sehr viele Aspekte, die super interessant sind. Also erstmal hat sie ja auch zahlreiche Absagen kassiert für das Projekt, bevor sie überhaupt bei Fantagraphics gelandet ist, dem US-amerikanischen Verlag. Und die mussten dann nur einen Monat nach dem Erscheinen des Comics 2017 damals eine zweite Auflage drucken, die bis heute mit 30.000 Exemplaren die größte in der Geschichte des Verlags ist. Ein Riesenerfolg also. Vorher hat Emil Ferris als Putzfrau gearbeitet. Sie hat Spielzeug für McDonald's designt, auch diverse Illustrationsjobs gemacht. Alles als alleinerziehende Mutter einer Tochter. 2001 hat sie dann noch einen schweren Schicksalsschlag erlitten. Da wurde sie von einem Moskito gestochen und mit dem Westnilfieber infiziert und war infolge davon halbseitig gelähmt, saß im Rollstuhl und konnte auch ihre rechte Hand nicht mehr bewegen. Und um trotzdem zeichnen zu können, das muss man sich mal vorstellen, hat sie den Stift an ihre Hand getaped mit Tapeband und hat sich aufs Schraffieren verlegt, also damit ihre Motorik auch wieder trainiert. Das heißt, es gibt einmal so diese Erzählung quasi von der Tellerwäscherin zur erfolgreichen Star-Autorin, aber ergänzt durch ja so eine Genie-Erzählung, würde ich fast sagen. Ich musste ein bisschen an Stephen Hawking denken, also quasi das Genie im Rollstuhl, das letztlich trotz aller Widerstände Großes vollbringt. Und ich glaube auch, dass ihr Alter eine Rolle spielt in der öffentlichen Wahrnehmung, weil sie ist zwar aus dem Nichts aufgetaucht, aber sie wurde quasi nicht als junge Newcomerin beklatscht, sondern sie hat das übersprungen und ist quasi direkt als Altmeisterin ins Game eingestiegen. Mhm. Und sie füllt damit eine gigantische Lücke, weil Frauen über 50 im Bereich Comics eine totale Seltenheit sind immer noch, also vor allem mit dieser Sichtbarkeit, die Emil Ferris genießt. Und sie weiß, diese Rolle sehr gut auszufüllen. Es gibt einige großartige Porträtfotos von ihr, zum Beispiel auch auf Instagram. Zum Beispiel eines, da sitzt sie majestätisch auf einem Stuhl, eine Hand gestützt auf so einen gewundenen Stab. Und genauso verkörpert sie sehr gut eben diese Grande Dame, diese Altmeisterin des Comics, auf die alle gewartet haben.
Also vielleicht überlegt sie sich auch nochmal und bringt auch noch einen dritten Teil heraus oder eben den nächsten Comic. Wir würden uns jedenfalls freuen.
Ja,
namentlich Jule Hoffmann. Am liebsten mag ich Monster 2 von Emil Ferris erscheint heute im Panini Verlag, übersetzt von Gerlinde Althoff. 420 Seiten sind das, kosten 39 Euro. Herzlichen Dank, Jule.
Gerne.
Kulturkämpfe gibt es zurzeit nicht nur in Italien, sondern auch in der Slowakei. Dort ist der linksnationale Robert Fico seit einem Jahr wieder Premierminister. Und seitdem baut er das Land nach seinen Vorstellungen um, durch eine Justizreform, durch eine Gängelung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, durch massive Eingriffe in die Kultur. Die soll nämlich in Zukunft nur noch unterhalten und angebliche traditionelle slowakische Werte repräsentieren. Was immer das ist, erfolgreiche Kulturmanager wurden entlassen, durch linientreue Laien ersetzt, Fördergelder und Aufführungen werden gestrichen. Aber jetzt wächst der Widerstand, Kulturschaffende organisieren da Proteste und vor einem Monat den ersten sogenannten Kulturstreik in der ganzen Slowakei. Marianne Allweis berichtet.
Noch gibt es ein vielfältiges Kulturleben in der Slowakei. In der Hauptstadt Bratislava läuft gerade ein queeres Theaterfestival, bereits zum 12. Mal. Doch zum ersten Mal wurde eine Inszenierung abgesagt. Mondstein heißt das Stück aus Tschechien. Am Montagabend sollte es aufgeführt werden im Schauspielhaus des slowakischen Nationaltheaters. Doch die neue Generaldirektorin Susanna Tjapakova verweigerte die letzte Unterschrift. Der regierungstreuen Marketingmanagerin kam der Kooperationsvertrag angeblich zu kurzfristig. Ich glaube wirklich nicht, dass das der einzige Grund war, warum wir nicht zum Festival fahren dürfen, sagt Anna Maršová vom Prager Studio Hrdinu. Wir waren seit dem Frühjahr in Kontakt. Alles war vorbereitet. Das Stück basiert auf einem Roman des preisgekrönten isländischen Autors Sjón, bekannt geworden für seine Songtexte für Björk. Im Zentrum steht ein Außenseiter, der sein Anderssein akzeptiert, auch in sexueller Hinsicht. Für den slowakischen Festivalleiter ist die Absage eine Kampfansage an die queere Bewegung und eindeutig Zensur. Auch der Spielzeitauftakt des Nationaltheaters in Bratislava wäre beinahe ausgefallen. Das Haus vereint Schauspiel, Oper und Ballett. Im August hatte die rechtsnationale Kulturministerin Martina Šimkovičová den erfolgreichen Direktor Matěj Drlička entlassen. Die Premiere von Janáčeks Oper Das schlaue Füchslein war noch unter seiner Leitung entstanden. Bekannte Beteiligte wie die Sopranistin Adriana Kučerová, Lebenspartnerin von Drlička, wollten sich zurückziehen. Das schlaue Füchslein ist ein Manifest der Freiheit. Freiheit, die die Kultur in der Slowakei gerade Schritt für Schritt verliert. Daher habe ich beschlossen, weiterzumachen. Ich bin überzeugt, dass wir mit dieser starken Geschichte, mit dieser wunderbaren Musik und mit unserem Gesang mehr erreichen als mit Schweigen. Vor der Premiere richtete auch die Regisseurin Slava Daubnerová offene Worte ans Publikum. Die Kulturministerin behauptet, die Menschen wollten sich vergnügen. Ich bin aber nicht in die Slowakei zurückgekehrt, um Menschen nur zu vergnügen. Ich will Kunst machen, die nicht die Augen verschließt vor der Realität. Ähnliche Ansprachen sind in diesen Tagen oft zu hören, vor Lesungen oder Ausstellungseröffnungen. Sie sind Teil eines Warnstreiks der Kultur, der seit einem Monat in der Slowakei läuft, organisiert von der Plattform Offene Kultur, zu der sich hunderte Kulturorganisationen und Einzelpersonen im ganzen Land zusammengeschlossen haben. Sie fordern den Rücktritt der Kulturministerin und das Ende von politischen Eingriffen.
Die Slowakei kommt nicht zur Ruhe. Es gibt viel Aufruhr, es gibt eine Art Aufbruchstimmung. Also es wird ein heißer Herbst,
sagt der slowakische Schriftsteller Michal Worecký.
Man sammelt Spenden, man protestiert, man druckt Plakate. Es ist eine überregional sehr sichtbare Initiative, die braucht, glaube ich, aber Ergebnisse. Der Frust ist auch groß.
Das Kulturministerium ignoriert bisher alle Initiativen und lehnt Gespräche ab. Immerhin hat die Regierung von Robert Fico einen besonders umstrittenen Vorschlag zurückgezogen. Als Teil ihres Sparpakets wollte sie die Mehrwertsteuer auf Bücher erhöhen auf europaweit fast einmalige 23%. Die Begründung des Finanzministers sorgte auch im Ausland für Aufsehen. Bücher sind zum Großteil eine Domäne reicherer Einwohnerschichten. Es gibt eine Analyse des Instituts für Finanzpolitik, dass Bücher, leider Gottes, aber so ist es, zum Großteil von reicheren Menschen gekauft werden. Nach Zweifeln an dieser angeblichen Analyse und Protesten aus der stark gebeutelten slowakischen Buchbranche wird der Mehrwertsteuersatz auf Bücher, Zeitungen und Zeitschriften nun sogar sinken von 10 auf 5%.